Es geschah im September 1830. Charles Finney, von Beruf ein Anwalt und zugleich Evangelist, begann im September 1830 in Rochester zu predigen, einer damals noch ganz jungen Stadt in den USA, im Staate New York. Unter den Zuhörern in der Kirche in Rochester gehörten auch eine ganze Reihe von Anwaltskollegen von Finney. Eines Abends war sogar der oberste Richter des Staates New York anwesend. Und der Richter kam zu der Überzeugung, dass das, was Finney sagt, wahr ist. Und er dachte bei sich, sollte ich wie die anderen gewöhnlichen Leute hier in der Kirche auch nach vorn gehen? Oder ist das nicht für meinen Berufsstand unangemessen, wenn ich das tue? Und so dachte er weiter, der oberste Richter, und dann sagte er bei sich, was Finney sagt, das ist die Wahrheit. Was soll's? Ich werde das machen. Ich gehe nach vorn wie die anderen Leute. Der Mann hat richtig Charakter gezeigt. Er geht, erhebt sich von seinem Platz, geht nach vorn, geht die Stufen der Kanzel hoch in der Kirche, fasst Finney hinten am Jackett. Finney dreht sich um und der oberste Richter sagt zu ihm, Mr. Finney, wenn Sie so gut wären und die Leute dann nach vorn rufen, ich würde auch kommen. Finney brachte seinen Vortrag zu Ende und sagte dann zum Schluss, der oberste Richter sagt, wenn ich Sie jetzt nach vorn einlade, würde er auch kommen. Also lade ich Sie jetzt ein, nach vorn zu kommen. Der oberste Richter war schon da. Andere Leute aus der Kirche kamen nach vorn und darunter eben viele der anwesenden Anwaltskollegen. Finney predigte in Rochester noch bis zum März des folgenden Jahres. In dieser Zeit kamen dort 100.000 Menschen aus Rochester und aus dem Umland zum Glauben. Finney, der oberste Richter und die Anwälte und die anderen haben den lebendigen Gott erlebt. Er ist noch genauso lebendig und gegenwärtig in seinem Volk wie damals. Hier jetzt ist er hier. Er ist der gleiche Gott. Er zieht sich nicht zurück. Es gibt eine einzige Voraussetzung. Wir werden heute Morgen immer und immer wieder darüber sprechen. Es ist gar nicht mal so wichtig, merkst du in der Geschichte, es ist gar nicht mal so wichtig, was hier auf der Bühne passiert und was ich sage. Wichtig ist, was auf deinem Platz geschieht, was in deinem Herzen geschieht, wie du dich öffnest, dieser Botschaft. Und eines kann man aus dieser Geschichte wohl mitnehmen. Der Mann hat ja richtig Charakter gezeigt, dieser oberste Richter. Richtig Charakter gezeigt. Die guten Entscheidungen, die du triffst, haben immer Auswirkungen auf andere Menschen. Ob das böse Entscheidungen sind oder gute Entscheidungen, wir sehen aus dieser Geschichte, es hat Auswirkungen auf andere. Hier wunderbare Auswirkungen. Wir befinden uns in der Predigtreihe Heiliger Geist. Ich erinnere mich an eine meiner allerersten Verteidigungen und es war unfassbar. Ich war ganz grün hinter den Ohren, ich war völlig unerfahren. Vielleicht wusste ich nicht mal so richtig, was ich da mache. Aber es war eine ganz schlimme Brandstiftung. Man kann ja eine Brandstiftung verteidigen, die angezündete Mülltonne auf dem Hinterhof. Oder der Mann des Hauses zündet sein Einfamilienhaus an. Nicht irgendwie, sondern das Zündmittel die ganze Treppe hoch, damit der Lebenspartnerin dann die Flucht unmöglich gemacht wird. So eine Brandstiftung war eine meiner ersten Verteidigungen vor dem Oberlandesgericht Dresden. Wahrscheinlich wollte der Herr, dass ich Freude am Beruf gewinne. Ich habe das wirklich gerne gemacht. In der Zeit der Predigtreihe Heiliger Geist ist mir aufgefallen, dass ich so viele Brandstiftungen verteidigt habe wie lange nie zuvor. Und die allerletzte Verteidigung in der vergangenen Woche, am Freitag, hatte eine Brandstiftung zum Gegenstand. Es geht um Feuer. Das war mir ja klar geworden. Ich bin ja innerlich aufmerksam. Es gibt viele verschiedene Feuer. Aus meiner beruflichen Sicht gibt es insbesondere zwei Feuer. Eben das verbrecherische Feuer, das vernichtende Feuer und es gibt das rettende Feuer. Bei dem vernichtenden Feuer habe ich viele Fotos gesehen. Das Gefährliche ist noch nicht mal die offene Flamme. Das Gefährliche sind die giftigen Rauchgase, die in die Wohnung ziehen. Wenn in einem Mehrfamilienhaus irgendwo eine Abstellkammer, Keller oder Wohnung brennt, ziehen die Rauchgase durch die Versorgungsschächte. Und wenn du dann auf dem Foto siehst du um die Lichtschalter und um die Steckdosen ringsrum einen neuen Rahmen, Rauchablagerung. Wenn man eine Wohnungstür von innen, die nicht vom offenen Feuer betroffen ist, fotografiert, sieht man am Ende um die gesamte Tür die Rauchgasablagerung. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass bei dieser Art Feuer, bei dem vernichtenden Feuer, es auf eine Sache ankommt, dass man die Tür fest geschlossen hält und nach Möglichkeit noch jede offene Ritze abdichtet. Bei dem rettenden Feuer, was das Leben wiederherstellt, was gesund macht, was das Herz reinigt, was wiederherstellt. Bei diesem Feuer gilt eben das Gegenteil. Da muss man die Tür weit aufmachen, damit das Feuer des Geistes mich erreicht, dass es sein Werk entfalten kann. Tür zu, Tür auf. Jeder dieser Predigten in der Reihe hat eine Überschrift und die Überschrift heute lautet: Der Gott, der mich leitet. Bei diesem Thema geht es um nicht mehr und nicht weniger als um das gesamte Lebensglück. Ich kenne keinen, der nicht glücklich sein will. In Psalm 128, Vers 1 heißt es: Glücklich zu preisen ist, wer auf den von Gott gezeigten Wegen geht. Und die Bibel, das Wort Gottes, spricht noch richtig einen Glückwunsch aus dem, der das tut, und sagt in Psalm 128, Vers 2, zu beglückwünschen bist du. Gut steht es um dich. Was für eine Einladung, sich vom Geist Gottes leiten zu lassen. Glück ist mir verheißen, gut soll es um mich stehen. Es macht Appetit darauf, sich darauf einzulassen. Der Gott, der mich leitet. David hat ja heute Morgen beim Briefing es so schön gesagt. Der Gott, der mich leitet, und jetzt kann ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 überall Pfeile hinmachen, wo er mich leitet. In der Ernährung, im Glauben, im Fitness, im Beruf, ein Personal Trainer. Wir haben 1000 Themen, wo er uns leiten könnte. Worüber sollen wir sprechen? Mir ist rasch klar geworden, worüber wir reden sollten. Vor gut 8 Jahren habe ich einen Mann verteidigt, der hat schwere Sexualstraftaten begangen. Verschiedene Verbrechen. Er hat eine ganz hohe Gesamtfreiheitsstrafe bekommen und hat davon 8 Jahre verbüßt. Vor kurzem ist er entlassen worden. Und wenige Tage später hat dieser Mann versucht, exakt die gleichen Taten zu begehen wie vor 8 Jahren. Da scheint alles wie auf der Hand zu liegen. Der Mann hat ja irgendwo eine Wunde oder einen Mangel, die ich nicht kenne. Aber eins weiß ich. In den 8 Jahren ist nichts passiert. Nichts an der Wunde geheilt, nichts an dem Mangel gestillt. am Charakter dieses Mannes hat sich nichts verändert. Der Mann ist ja nicht nur böse, wie ein anderer Mensch nicht nur gut ist. Aber da ist ein Teil in seinem Herzen, das ist böse. Und an diesem Charakter, an dem daraus folgenden Handeln, ist nichts passiert, alles unverändert geblieben. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass es vor 8 Jahren eine Chance gab für diesen Mann. Eine Chance. An einer Stelle in seinem Herzen, die nicht in Ordnung war, etwas zu tun, etwas zu verändern, dass etwas heil wird, um künftig solches versagende Handeln zu vermeiden. Diese Chance hat dieser Mann ganz augenscheinlich ungenutzt verstreichen lassen. Ich kenne einen anderen Mann im fortgeschrittenen Alter, hat erwachsene Kinder. Wo der Mann wohnt und zu welcher Gemeinde er gehört, spielt überhaupt keine Rolle. Irgendwo in Deutschland, aber es ist eine wahre Geschichte. Der Mann hat mit Sicherheit schon 1000 Predigten gehört. Sowas von fromm. Du kannst ihn nach jeder Psalmstelle fragen. Und wenn ihn ein Mann wie Johannes Weber bitten würde, hier draußen ein Zelt aufzustellen, wäre er der Erste. Er würde immer mitmachen. Aber da gibt es ein Stück in seinem Leben, was wie vergiftet ist. Und das ist das Verhältnis zu seiner Ehefrau. Er behandelt sie wie einen Waschlappen. Wie einen Scheuerlappen. Er beleidigt sie und ist am Ende sogar gewalttätig geworden. Ich habe ihn inzwischen aus den Augen verloren. Wenn man mit ihm ins Gespräch kam, war er aber auch nicht im Ansatz bereit, in irgendeiner Weise eine Einsicht zu gewinnen und sich zu hinterfragen oder zu sagen, habe ich irgendwo Schuldanteile an dieser gestressten Beziehung. Es ist ja gar nicht mal so schlimm, dass es da so einen Stress gibt in einer Beziehung. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass jemand nicht daran arbeiten möchte. Das ist das Problem. Denn diese Probleme, die wir haben, sind eine Chance. Eine Chance, an die wunden Punkte in unserem Leben heranzukommen. Dieser Mann, von dem ich jetzt berichtet hatte, hat die Chance, soweit wie es mir bekannt ist, ungenutzt verstreichen lassen, war nie bereit, an seinem Versagen zu arbeiten. So, das bedeutet, der Heilige Geist tut dies und das und jenes, was wir in den letzten Wochen gehört haben. Er offenbart sich. Es gibt Manifestationen und Früchte, aber es gibt eben noch eins, worüber wir heute sprechen. Der Heilige Geist formt den Charakter. Alles ändert sich auf der Welt. Die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern sich. Entsprechend verändert sich Gemeindeleben. Mitunter sogar rasant. Aber eine Sache ist konstant. Und die ändert sich nicht. Das ist der göttliche Plan für den Charakter und für das Verhalten eines Menschen. Ob ich 1530 gelebt habe oder 2020, der göttliche Plan für meinen Charakter und für mein Verhalten hat sich nicht geändert. Ist konstant. Und den müssen wir kennen. Wie sieht er aus? Und wie funktioniert er in seiner Verwirklichung? Galater 5, Vers 16 ist die biblische Aufforderung, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Wenn das so wäre, wäre ich also ohne Arbeit. Wir wären im Paradies. Ich würde es gerne in Kauf nehmen, eine andere Tätigkeit auszuüben. Da ist so ein Widerstreit in uns. Die Bibel nennt das menschliche Natur. Wir sind erneuert, wir sind gerettet, wir sind erfüllt vom Geist Gottes, da ist dieser Lebensodem von der Schöpfung in jedem Menschen. Und auf der anderen Seite immer diese menschliche Natur. Und das kämpft miteinander. Und heraus kommt ein ganz bestimmtes Verhalten. Die Wurzel des Problems, des Verhaltens liegt etwas tiefer. Sie liegt im Charakter. Der Charakter, das sind die uns bestimmenden Eigenschaften, die uns angeboren sind, die wir erworben haben, die bestimmen unser Verhalten. Und für die Handlungen, die wir dann begehen, gibt es theologische Begriffe. Diese Handlungen werden charakterisiert als gut und böse. So ganz allgemein. Man kann so ganz pauschal und oberflächlich sagen, obwohl das ja nicht so richtig ist, gibt es den guten und den bösen Charakter, gibt es die guten und die bösen Handlungen. Lukas 6, Vers 45 fasst das wie folgt zusammen. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Ihr lieben Männer alle, habt keine Angst davor, gut zu sein. Gut zu sein heißt nicht, Weichei zu sein. Müssen wir nochmal festhalten. Weil der gut ist, muss vielleicht die schwierigsten und stärksten Kämpfe führen, auch innerlich schon mit der menschlichen Natur, um zu obsiegen. Einer, der gut ist, muss vielleicht mal gegen den ganzen Strom schwimmen. Muss sich mal äußern und Farbe bekennen. Muss richtig, ihr lieben Frauen, männlich sein. Es ist ein erstrebenswertes Ziel, gut zu sein, weil ich vermute und will es mal so sagen, ich glaube, darin liegt wahre Männlichkeit. Es gibt ein Ziel für jedermann, nicht nur einen göttlichen Plan in unserer Lebensplanung, sondern auch für unser Verhalten. Das finden wir in Epheser 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und das ist umkämpft. Ich wiederhole das. Und deshalb sind ja die allerschönsten Filme immer die, wo Gut und Böse miteinander kämpfen. Und da gibt's nicht immer ein Happy End. Weil manchmal in solchen Filmen der Gute oder die Gute sich aufopfert für andere und ihr Leben dahin gibt. So wie Jesus, der ohne Sünde war, sich hingegeben hat für das Böse. Der letzte wirklich richtig gute Film, den ich kenne, ganz aktuell, der den Kampf von Gut und Böse zeigt, ist der Film 1917. Dieser Film ist besonders für Maxe natürlich von Interesse, weil Maxe der Filmschnitt kennt, dieser Film künstlerisch deshalb so wertvoll ist, weil er über 90 Minuten keinen Schnitt hat, jedenfalls keinen, den man sieht. 90 Minuten lang werden zwei Soldaten ununterbrochen im Krieg beobachtet. 90 Minuten aus dem Krieg. Die beiden erhalten einen Befehl vom Offizier, einen Brief zu überbringen an die eigenen befreundeten Truppen, einige Kilometer entfernt. Und sie müssen durch feindliches Land und durch Niemandsland. Sie müssen ihr Spiel aufs Leben setzen. Wenn sie es schaffen, werden tausende Soldaten gerettet. Wenn sie dem Befehl nicht nachkommen und es nicht schaffen, werden tausende Menschen sterben. Einer von den beiden war rasch bereit, weil sein eigener Bruder von der Überbringung der Nachricht betroffen war. Der andere wollte nicht. Der andere musste das Gute tun, auf Befehl hin. Mit Gott sieht das natürlich anders aus. Wir befinden uns nicht in einer militärischen Einrichtung. Wir unterwerfen uns nicht irgendeinem militärischen Helfer. Wir sind nicht Befehlsempfänger als Christen. Das ist nicht die Beziehung zu Gott. Die Beziehung zu Gott im Handeln ist keine Beziehung der Erziehung. Das steht überhaupt nicht im Mittelpunkt. Es ist nicht Erziehung, es ist Beziehung. Das gute Handeln ist Folge einer Beziehung zwischen Gott und Menschen. Das Bewusstsein, das uns antreibt, ist nicht die Anordnung. Das Bewusstsein, das uns antreibt, Gutes zu tun, ist das, was der oberste Richter von New York erlebt hat. Das Bewusstsein ist, ich habe erkannt, das ist wahr, so zu handeln. Das ist Wahrheit. Das Gute ist wahr. Es ist die Wahrheit. Es ist diese innere Gewissheit. Wenn ich das Gute tue, dann komme ich der Wahrheit nach, die mir im Glauben bewusst geworden ist. Es ist diese innere Gewissheit, wie sie der oberste Richter empfangen hat. So funktioniert Leben. Das ist wahres Leben. Sprüche 14, Vers 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Die Bereitschaft, das Gute zu tun, seinem Wort zu folgen und so weiter, ist Quelle des Lebens, ist Quelle, wie wir es gehört haben, des Lebensglücks. Und so wirbt der Heilige Geist um unser Herz, um unseren Charakter, um unser Verhalten. Es ist tatsächlich so, dass der lebendige Gott dich und mich viel zu lieb hat, als dass er uns so lässt, wie wir sind. Und ich habe jetzt das ist ja falsch fortgeschrittenes Alter, das ist Blödsinn, wie ich sage, aber ein paar Jahre lebe ich ja nun schon und bin deutlich älter geworden und habe eins gemerkt. Dieser Prozess des Arbeitens am Herzen, am Charakter und am Verhalten, der hört nicht auf. Das ist ein lebenslanger Prozess. Und Jesus ist ja auch noch nicht am Ende mit dir und mit deinem Leben und mit deiner Lebensplanung. Ausgangspunkt, es gibt einen guten Plan für mein Leben. Und egal wie alt wir sind und ob wir älter sind oder schon alt sind, er hat weiter einen guten Plan für dein Leben, den er verwirklichen möchte. Und wenn er das hat und du das glaubst, dann wird er recht rasch mit dir auf ein bestimmtes Thema des Reiches Gottes zu sprechen kommen, auf ein Kernthema, auf das Thema deiner Liebe zu ihm. Das interessiert ihn. Nochmal, nicht Erziehung, Beziehung. Es interessiert ihn die gleiche Frage, wie er an Petrus gestellt hat, liebst du mich? Liebst du mich? Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Also Gutes tun. Wenige Zeilen später, oder das vielleicht für euch mal noch theologisch, dieser Satz aus Johannes 14, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, steht unmittelbar mit diesem Kernkapitel der Bibel über den Heiligen Geist, Johannes 14. Wenige Zeilen später, an einen Jünger gerichtet, Johannes 14, 23 folgende. Jesus gab ihm zur Antwort: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Also die Bereitschaft, Charakter und Verhalten zu verändern, ist Ausdruck der Liebe zu Jesus. Die Bereitschaft, an seinem Verhalten, an seinem Herzenszustand, am Charakter zu arbeiten, zeigt, ob jemand willens ist und willig ist oder tatsächlich Jesus liebt oder nicht. Wenn man das so hört, Gebote einhalten, da kommt man so schnell in diese Richtung, Gesetz einhalten. Was sind wir eigentlich für Menschen? Wo leben wir? Leben wir Altes Testament, Neues Testament? Was machen wir? Die Antwort findet sich in Galater 5, Vers 18. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Wieder wie bei den zwei Soldaten. Wir stehen nicht unter der Strafandrohung der zwei Soldaten. Wenn sie nicht gegangen wären, wären sie bestraft worden. Wir stehen nicht unter Zwang. Nicht die Angst vor Strafe lässt uns das Gute tun, sondern, wie eben besprochen, die Liebe zu Jesus. Die Liebe zum lebendigen Gott treibt uns an, sein Wort zu halten. Und auf diese Weise lösen sich dann die Gebote des Alten Testamentes im Neuen Testament nicht in Luft auf, sondern sie gelangen zur Erfüllung. Und das nicht nur im Großen und Ganzen und in weiten Zeiträumen und über 20 Jahre, sondern nach Galater 5, Vers 25 auf Schritt und Tritt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Immer und in jedweder Situation. Kein Segment des Herzens ist ausgeschlossen davon. Nicht das kleine faule Tortenstück. Alles ist inbegriffen. Schritt und Tritt. Und es geht immer um eins, um einen Gedanken, dass ich die Chance der Veränderung erkenne. Nicht das Übel selbst ist das Problem, manchmal schon, aber nicht wirklich das eigentliche Problem, dass ich die Chance der Veränderung erkenne. Ich will mal ein bisschen von mir berichten, wie das so alles ganz praktisch aussieht, damit es nicht zu theoretisch ist. Wie hat der Geist Gottes zu mir gesprochen im Hinblick auf Charakter? Auf ganz verschiedene Weise. Unter anderem durch Menschen. Allerdings, ich war auch sehr affin, mich um diese Dinge zu bemühen und habe Anfang der 90er Jahre sehr viel Intensivseelsorge betrieben und habe in mein Leben sprechen lassen. Aber ich will mal so ein praktisches Beispiel sagen. Ich bin in einer kleinen Versammlung, dann gibt es einen prophetischen Eindruck und jemand sagt jetzt laut, ich sehe einen Spiegel und der ist total mit Dreck bekleckert. In dem Moment hätte ich sagen können, geht mich nichts an. Aber ich war bereit, die Chance des Augenblicks zu nutzen. Ich habe erkannt, Malte, du bist gemeint, du bist der beschmutzte Spiegel. Das sind keine schönen Momente, aber es sind kostbare Momente, weil in diesen Augenblicken der Geist Gottes beginnt, an deinem Charakter zu wirken. Solche Erfahrungen sind die Ausnahme. In der Regel redet der Geist Gottes zu mir durch sein Wort. Ich will einmal ein Beispiel sagen, steht mir noch vor Augen, als sei es gestern geschehen. Ich lese Psalm 128, Vers 1, fängt so an, wie einige andere Psalmen auch. Da steht einfach da, ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Bevor so der Vers 1 richtig beginnt, ist das so davor geschoben. Da kannst du sagen, meine Güte, und da empfindest du was dabei. Ihr werdet es nicht glauben, als ich in diesem Augenblick war, dieses Psalmwort las, zog es mir die Füße praktisch weg. Weil ich habe ja alles vor Augen gesehen. Das ganze Leben ist wie eine Wallfahrt, ein Weg nach oben. Dem Himmel immer näher. Jerusalem liegt 800 Meter hoch. Um da nach Jerusalem zu kommen, muss man steigen, Stufen hochsteigen. Und in diesem Augenblick, als ich dieses Wort las, konnte ich nicht weiterlesen. Ich bin wie zusammengebrochen und habe bitterlich geweint. Weil ich in diesem Augenblick erkannt habe, dass meine Wallfahrt nicht nach oben nach Jerusalem geht, sondern dass sie nach unten geht. Und dass das Wort Gottes, vermittelt durch den Heiligen Geist, ist die Chance in deinem Leben, an deinem Charakter zu arbeiten. Diese kostbaren Momente, wenn du wie ein Buch aufgeschlagen kritisch dich selbst betrachtest und sagst, so geht's nicht weiter. Denn ich möchte der sein, der jetzt hier in seinem Wort beschrieben wird. Ich möchte einer sein, der nach Jerusalem nach oben geht. Die Chance des Versagens. Ich nenne das beruflich bedingt immer als die Chance der Stunde Null. Wenn der Täter verurteilt ist, vielleicht im Gerichtssaal abgeführt ist, wenn es rechtskräftig ist, dass jemand in Haft muss, das ist die Stunde Null. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man reagiert wie der Täter A, den ich eingangs beschrieb, und alles bleibt unverändert, oder der andere. Und davon gibt es viele, die nutzen diese Chance der Stunde Null und werden andere Menschen. Und später irgendwann, ich lese das dann immer in meinem Beruf, lese ich Gefährlichkeitsprognosegutachten und dann schreiben Sachverständige, wie ein Mensch sich tatsächlich verändert hat. Und das ist Gold. Es gab Zeiten, ich berichte euch deshalb davon, um euch zu ermutigen. Es gab Zeiten, da war ich ziemlich, konnte ich ein ziemlich aufbrausendes Wesen haben. Das war gar nicht mal so schön für andere. Das heißt, es waren Momente, da bin ich weggerannt, habe die Tür geknallt und ihr werdet es nicht glauben, es ist mir in keinem einzigen der Fälle bekommen. Denn jedes Mal, wenn das geschah, gab es einen Zwischenfall. Ich soll Tabea, meine Frau ist sich nicht sicher, ich habe sie gefragt, ob ich das erzählen darf, sie ist sich nicht sicher, ob ich 2 oder 3 Autos in Schrott gefahren habe deshalb. Also in Schrott gefahren heißt Spiegel abgefahren oder die Seite aufgeschlatzt und einmal falsch getankt, weil ich von Sinnen war. Nun darf ich aber sagen, der Herr hat mich verändert. Ich renne nicht mehr weg, wenn es mir nicht passt. Ich bin fähig, darüber zu sprechen, ruhig zu bleiben. Ich will mal von meinem Elternhaus berichten, ich bin ja in einer scheinbar intakten Familie groß geworden, aber ich hatte nicht wirklich einen Vater. Ich kann mich an kein einziges Gespräch erinnern, wo mein Vater den Jungen oder Heranwachsenden zum Manne hätte initiiert. Ich darf das deshalb erzählen, weil mein Vater lange tot ist und wir uns ausgesöhnt haben. Das bedeutete, dass ich kein Vatervorbild wirklich hatte. Aber dann kamen die Kinder. Und die ersten Urlaube mit mir müssen gar nicht mal so schön gewesen sein. Weil es immer um mich ging und ich hatte keinen Plan, wie man Urlaub mit Kindern macht. Und ich wollte am Vormittag das, ich wollte am Nachmittag das und ich wollte abends das. Ich habe Stress gemacht für alle. Ich wusste nicht, wie man das macht. Aber ich habe erkannt, so geht es nicht. Und Jesus wollte und der Heilige Geist wollte, dass ich ein Vater werde. Und wir hatten einen Gast zu Hause, Ruth Heil, eine Sprecherin und Autorin, die wohnte mal bei uns. Und sie kannte mich nicht und sagte zu meiner Frau, dein Mann wird ein Vater für viele sein, nicht nur für seine Kinder. Und das hat mich dann Fleiß und Mühe gekostet. Aber ich habe mich dem gestellt, habe an mir gearbeitet. Also die Kinder wirklich in die Mitte zu stellen und sie lieben zu können. Ein Ermutiger zu sein, die Kinder zu ermutigen, ihnen zuhören zu können, diesen Egoismus abzulegen. Und dann hatten wir eben Momente, wie, dass ich da sitze und die Kinder angeln. Oder ich sitze einfach da wiederholt und die Kinder lernen surfen, ich nicht. Und erlebe etwas, was ich früher so nicht erlebt habe, dass das eigentliche Glück ist. Plötzlich. Es gibt Fachbegriffe für all die Dinge, die ich euch berichtet habe. Einer dieser Fachbegriffe heißt emotionale Entgiftung, Emotional Detox abgekürzt. Oder Entgiftung des Charakters, Character Detox sind die Begriffe, kennt der säkulare Raum. Wir brauchen in der Seele, in den Gefühlen und im Charakter eine Entgiftung. Weißt du noch die schlimmste Kränkung in deinem Leben? Ich kenne die schlimmsten Kränkungen in meinem Leben noch. 40, 50 Jahre her. Du vergisst sie nicht. Warum vergisst du diese Kränkungen nicht? Weil sie einen wunden Punkt in deinem Leben treffen. Eine Wunde, die nicht geheilt ist. Jesus, der Heilige Geist, schenkt uns diese Chancen, dass die Wunde geheilt ist, geheilt wird. Es gibt eine Voraussetzung, dass die Tür geöffnet wird. Das Gleiche trifft auf den Charakter zu. Der Charakter vergiftet Und was für eine Chance, wenn ich im Versagen erkenne, das darf heil und gesund werden. Wieder ein Augenblick, wo ich die Tür öffne und wo dieses heilige Feuer an mein Herz heran darf und es heilen, gesunden und genesen lässt. Ich möchte es abschließend. Kannst du schon spielen? Jetzt machen wir Premiere, los. Der Verkündiger und der Lobpreiser kommen jetzt Ton in Ton. Ich höre. Wunderbar. Es gibt ein Problem, was die Bibel nennt das Laodicea-Problem. Das Laodicea-Problem ist das Problem der Tür. Sendschreiben an die Gemeinden im Brief der Offenbarung. An die Gemeinde Laodicea schreibt er, ich stehe vor der Tür. Er ist nicht darinnen. Es könnte die 1001. Predigt sein und du lässt ihn wieder draußen. Du hörst es, du verstehst es und du lässt es nicht ran. Das wäre schade. Bist du bereit, die Tür zu öffnen? Lasst uns miteinander beten. Lasst uns dazu aufstehen. Bist du bereit, diesen Satz zu sagen? Heiliger Geist, ich gestatte dir, mein Leben zu verändern. Heiliger Geist, ich öffne dir meine Herzenstür. Ich danke dir für die Chance des Augenblicks. Und ich danke dir, dass du dein Werk der Liebe tust. Ich danke dir für diese Liebesbeziehung unter uns. Du liebst mich, Herr, das glaube ich. Und ich will dir in Liebe antworten. Ich bin dein Kind. Du lässt mich nicht, wie ich bin. Geist Gottes, du Feuer Gottes, tu dein Werk an unseren Herzen. Zeig uns die wunden Stellen. Zeig uns das Böse. Wir wenden uns davon ab.